der Fischereihafen-Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Fischereihafen-Podcast. Heute sitzt mir Dieter Petram gegenüber. Hallo, Herr Petram.
Ja, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie mir kurz berichten, welche Verbindung Sie zum Fischereihafen haben?
Ja, mit dem Fischereihafen fing eigentlich überhaupt mein Gang nach Bremerhaven an. Mein erster Auftrag, den ich hier im Fischereihafen getätigt habe, kam durch die Krupp Seebergwerft an der Stahlbaupier im Fischereihafen. Dort haben wir ein Vollcontainerschiff umgerüstet, sehr Zufriedenheit der Werft. Und dann kam das Angebot an unser Unternehmen dauerhaft für die Werft als Subunternehmer tätig zu werden.
Das war noch als Schlosserbetrieb, oder habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, mein Vater ist leider sehr früh verstorben und so habe ich mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht.
Oh.
Und bin einfach mit dem LKW in den Hafen gefahren in Bremen, ja, in die Häfen, und habe dort die Schiffe repariert,
okay,
die Eisenarbeiten durchgeführt. Ja. Und als die Stauereien damals das Sackgut, die Barrels, dort in den Unterstau gebracht hatten, an mich rantraten und sagen, ob ich die großen Kisten festmachen könnte, und ich gefragt habe, was sind das für Kisten, da sagten die, ja, Container nennt man die.
Ja.
Und so wurden wir sehr früh, ja, die Einäugigen unter den Blinden, was das Containerlashing anging.
Ja.
Und über dieses Können wurden wir dann eben von der Krupp Seebergwerft angerufen, 1978, ob wir denen behilflich sein konnten, ein Vollcontainerschiff umzurüsten, wo die gesagt haben, dass sie die Art der Arbeit gar nicht kennen.
Ja, okay, das heißt also dadurch, dass Sie schon vorher in Bremen damit Berührung hatten, hat Bremerhaven Ihre Expertise da benötigt und gesagt, bei dem Schiff bräuchten wir Ihre Unterstützung. Und so fing das Ganze an.
Ja, und dann konnte ich 1986 Gründungsmitglied mit der Krupp Seebergwerft der Bremerhavener Dockgesellschaft, heute immer noch mit dem Namen Bredow bekannt,
ja,
werden, und habe dann ein Jahr später am Lunedeich im Fischereihafen meinen ersten Bremerhavener Betrieb eröffnet.
Okay, das heißt, Sie haben dann Büroräume hier eröffnet, um vor Ort die Kunden schneller bedienen zu können. Mhm.
Ja, wir hatten unsere Büroräume, unser Office nach Bremerhaven in den Fischereihafen am Lunedeich gelegt und hatten dort auch eine Werkhalle gehabt, wo wir dann unsere Werkzeuge im Wesentlichen repariert haben, instand gesetzt haben.
Okay, und wenn Sie uns jetzt vielleicht ein kleines Bild zeichnen könnten, wie sah der Fischereihafen damals aus? Was hat sich da so prägend verändert?
Naja gut, es gab dort auf einer aufgeschütteten Halbinsel die Bremerhavener Dockgesellschaft. In alle Richtungen sah man eigentlich nur Wiesen.
Okay.
Und bis nach Wulsdorf konnte man reingucken. Und ja, Fischverarbeitung war natürlich auch da. Es roch auch damals noch sehr stark nach Fisch.
Ja.
Ja, da gab ja noch diesen Gammelfisch, der dort dann bei Sonnenschein durch die Straßen gefahren wurde.
Schön.
Und so gesehen konnte man Bremerhaven damals noch riechen.
Okay, das heißt also, es war zwar etwas ländlicher, aber durch die Fischwirtschaft stark geprägt.
Ja.
Das hat sich ja bis heute etwas verändert. Zumindest riecht man Bremerhaven jetzt nicht schon aus dem Landkreis.
Nein, nein, im Gegenteil. Heute ist ja Fischverarbeitung oder überhaupt Lebensmittelverarbeitung Hochtechnologie. Und ich glaube, der Fischereihafen gehört höchstwahrscheinlich zum größten Kühlzentrum Europas oder der Welt. Ich weiß es nicht, aber so viel Industrie im Bereich von Lebensmittelverarbeitung findet man selten auf dieser Welt.
Das stimmt, das ist bei uns sehr geballt. Zahlen habe ich da auch nicht, aber es fühlt sich schon sehr groß und sehr kompetent dort vor Ort an. Und dann haben Sie, nachdem also die Diensträume nach Bremerhaven verlegt worden sind, haben Sie weiterhin im Schlossereibetrieb gearbeitet?
Ja, unsere wesentlichen Tätigkeiten waren eigentlich immer auf Schiffen und für die Werften.
Ja, das heißt also, Sie hatten auch Einblicke in alle Werften, die so in Bremerhaven existierten in der
Richtig.
Zeit. Und was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht? Wie war das damals?
Damals war es für uns eine sehr schöne Zeit gewesen, denn die Werften hatten viele Aufträge und wir waren ja eigentlich das erste Unternehmen gewesen, das Schiffsreparaturen zu Festpreisen als Subunternehmer ausgeführt
okay.
haben. Das war eigentlich das innovative Neue,
ja,
dass wir den Werften nicht einfach die Leute übergeben haben, sondern dass ich persönlich eigentlich mir die Arbeiten angeguckt habe und habe denen dann einen Festpreis genannt, für den ich dann diese Arbeiten mit meinen Leuten ausführen werde.
Das hat also für die Reparaturwerften dann die Möglichkeit gegeben, zu einem sehr kalkulierbaren Preis die Arbeiten kompetent ausführen zu lassen. Das ist natürlich für die auch eine Arbeitserleichterung, weil sie sonst ja für all diese Arbeiten auch eigene Experten hätten vorhalten
so ist
müssen.
Es, ja.
Ja, das heißt, sie haben also den Werften ein bisschen die Arbeit erleichtert.
Richtig.
Und die Werften haben Sie dann ja auch noch weiter begleitet. Es ist ja nicht nur dabei geblieben, dass Sie Subunternehmer oder Dienstleister geblieben sind.
Ja, eigentlich fing das damit an, dass die Anforderungen an unseren Betrieb immer größer wurden und die dann nicht nur noch unsere Arbeit auf ihren Schiffen haben wollten, sondern eigentlich am liebsten bei Umbauten die Sektionsteile, die man dort auf dem Schiff dann neu installierte, dass wir auch die vorfertigen, also auf eigenem Betrieb. Das hat dazu geführt, dass ich 1989 in Brake die Löhring-Werft kaufen konnte, die damals den Betrieb eingestellt hatte.
Ja.
Und dort haben wir große Sektionsteile gebaut, die wir dann auch auf Schiffen, zum Beispiel der Lloyd-Werft, die große Umbauten gemacht haben, dann eingebaut haben. Und die Konzernwerften wie Krupp und Thyssen, die haben sich ja immer mehr dann aus dem Schiffbau verabschiedet. Und wir Subunternehmer damals das Problem hatten, wenn unsere Kunden, nämlich die Werften, selbst keine Arbeit mehr nach Bremerhaven holen, dann haben wir auch keine Arbeit mehr. Und so kam eigentlich, dass ich dann damals diesen, sag mal, flopsigen Satz gesagt habe, wenn ihr kein Interesse mehr an den Werften habt, dann gebt sie da ab, dann führen wir sie weiter.
Ja.
Und dann wollte man eigentlich, der Insolvenzverwalter für Bremerhaven, Herr von Betterei, kam zu mir an, zu den Motorenwerken und sagte, dass er auch die Bremerhavener Dockbetriebe schließen möchte.
Mhm.
Und dort habe ich ihm dann gesagt, Herr von Betterei, wenn Sie den Vertrag genau lesen, ich kenne ihn, Sie sicherlich nicht, ist es so, wenn über einen der Gesellschafter die Insolvenz eröffnet wird, kann er aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
Mhm.
Da Sie mir jetzt auch gerade erzählen, dass Sie diesen Betrieb schließen wollen, erfahre ich, dass Sie kein Interesse mehr haben, dort Gesellschafter zu sein. Und damit sind Sie hier und heute ausgeschlossen. Das war für Herrn von Betterei natürlich eine große Überraschung.
Ja.
Und so haben die restlichen Gesellschafter die Bremerhavener Dockgesellschaft weitergeführt.
Okay, die konnte also erhalten bleiben.
Und dann haben wir uns 2007 beworben um den Kauf des Silberg-Werfgeländes an der Riedemannstraße.
Mhm.
Und aus diesem Gespräch heraus, was wir auch überlegt hatten, gemeinsam vielleicht mit der Lloyd-Werft zu tun, weil ich immer ein Mensch war, der gerne Kooperationen eingegangen ist, dass ich immer gesagt habe, lass uns gemeinsam die Dinge durchführen und nicht gegeneinander. Denn das war der große Fehler ja eigentlich auch der damaligen Werften. Die haben alle gegeneinander gearbeitet.
Ja.
Dann haben wir ja 2007, 2008 die Silberg-Werft gekauft.
Mhm.
Ohne die Lloyd-Werft,
aber
haben dann eigentlich 2010 die Lloyd-Werft gekauft.
Okay.
Und mit der Lloyd-Werft haben wir dann auch die Rickmoss Lloyd bekommen, weil damals hatte die Rickmoss Werft, als sie geschlossen wurde, die Lloyd-Werft übernommen.
Ja.
Und meine Frau sagte damals noch, Dieter, warum tust du dir das an? Und da habe ich darauf geantwortet, dass ich jetzt eigentlich die Möglichkeit hätte, alle restlichen Werften einmal zu vereinigen.
Ja.
Das heißt, obwohl wir uns sehr stark Mühe gegeben haben, das kulturell zusammenzubringen, doch sehr viel Widerstände erlebt. Naja, wir haben unser Bestes gegeben und dann kamen eben 2014 die Asiaten auf uns zu und fragten, ob sie die Lloyd-Werft von uns kaufen konnten. Das haben wir dann getan.
Das heißt also, aber Sie waren ja immer in der Zeit auch ein Mensch mit sehr viel Vision und Wunsch, die Zukunft zu gestalten.
Ja, das sagten mir ja auch immer die Manager bei der Lloyd-Werft immer nach, der Herr Rüdiger Palentin, der immer tätig ist, sagt er, Dieter kommt jeden Tag mit 10 Ideen an und sagt auch, wenn wir eine davon umsetzen können, dann sind wir schon ganz gut voraus.
Ja.
Klar, ich habe das immer gesagt, jede Krise ist der Anfang von etwas Neuem. Das
heißt,
also, wenn irgendwo eine Krise auf uns zukam, habe ich dann nicht mich versteckt, sondern habe dann überlegt, wie können wir uns dieser Krise anpassen, was können wir tun. Und eigentlich sind wir am Ende immer erfolgreicher gewesen, als wir vor der Krise waren.
Ja.
Also ist auch die Krise immer eine Chance, so habe ich sie auch gesehen. Und so war, als ich dann Silvesternacht von den Asiaten, wir hatten ja eigentlich das Geschäft 50-50 verkauft, also ich war noch 50% Gesellschafter, aber die hatten eine Option, weitere Anteile zu kaufen. Und als in Hongkong 0 Uhr war, Silvesternacht, war hier 18 Uhr, da hatte ich um 18.24 Uhr bekam ich eine Nachricht, dass die Asiaten praktisch auch meine weiteren Anteile käuflich erwerben wollen.
Okay.
Somit war in der Silvesternacht auf Neujahr, war mir klar, dass ich auch einen Kaufpreis bekomme und überlegt habe, was mache ich denn nun?
Ja.
Weil das doch ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmen oder meiner Arbeit war. Mhm. Die Leutwerft, die kann man nicht nebenbei machen.
Nee.
Und dann fiel mir ein, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle mich einfach, um mich zur Ruhe zu setzen, einfach zu dynamisch, zu jung. Und dann habe ich überlegt, ich fange an, Bremerhaven schöner zu machen. So bin ich in das Bauträgergeschäft eingestiegen.
Ja.
Ja, und jetzt ist mein Hauptaugenmerk eben das Werftquartier.
Ja, das liegt ja auf dem ehemaligen Werftgelände. Das ist gerade so rausgehört, ein bisschen Nostalgiker sind Sie, aber immer mit der Vision für die Zukunft. Und genauso soll ja auch die Entwicklung, die Sie so im Kopf haben, sein, oder?
Ja, es war ja so, es gab ja diesen Slogan, Geestemünde geht ans Wasser. Mhm. Die konnten nur nicht ans Wasser gehen, weil am Wasser ja Betriebe waren. Und nachdem wir ja nun gemerkt haben, dass der Stahlschiffbau in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist für den Handelsschiffbau und nachdem wir dann für die Offshore-Industrie dieses Gelände freigegeben haben und aufbereitet haben und da ein von der Bundesregierung damals verordneter Baustopp kam, weil man die Energie, die draußen erzeugt wird, die wettbewerbsfähig auch ist, an Land gar nicht im Moment verarbeiten kann.
Es
wird aber der große Ausbau noch stattfinden, denn wenn wir aus allen Fossilien rausgehen wollen, muss ja irgendwo die Energie herkommen.
Ja.
Also wird auch die Offshore-Industrie zumal im Zusammenhang mit Wasserstoff eine große Zukunft haben.
Okay.
Und dann bin ich dann zum Bürgermeister gegangen und habe gesagt, pass auf, wir haben jetzt die Möglichkeit, nachdem jetzt der Stahlbau da auch geschlossen hat, die Möglichkeit, Geestemünde ans Wasser zu bringen, wenn wir das wollen. Und so gab es dann ein Gespräch, also mit dem Oberbürgermeister, mit Herrn Schnormberger, dann mit Frau Neikoff und dann auch mit Bremen-Ports, weil eigentlich alle waren ja involviert.
Ja.
Es gibt ja einmal Bremen-Ports für den Handelshafen, wir für das Seebeck-Werfgelände, dann östlich Kommune Bremerhaven, westlich der Fischereihafen, alles Nachbarn.
Ja.
Und nachdem alle die Chance erkannt hatten, die darin liegt, sind wir die Dinge angegangen und hat ja dann über einen städtebaulichen Wettbewerb dazu geführt, dass wir heute in der Detailplanung sind. Und ich warte jetzt im Moment auf die Baugenehmigung für unseren ersten Bauabschnitt.
Ja. Ja, es ist ja wirklich auch ein großes gemeinschaftliches Projekt. Das finde ich ist auch etwas, was mich an Bremerhaven sehr fasziniert, dass, wie Sie auch schon gerade gesagt haben, Krisen wirklich als Chance ergriffen werden und die Stadt immer auch die Bereitschaft hat, Dinge zu verändern. Also wenn da gute Ideen kommen, ist unsere Stadt auch immer dabei, das umzusetzen und einen Weg zu finden, Bremerhaven ein bisschen in die Zukunft zu führen.
Einzigen Nachteil, den ich persönlich habe, ich bin immer sehr ungeduldig. Ich sehe die Dinge schon alle. Ich könnte auch anfangen, überall.
Ja.
Und, aber es gibt eben viele Verordnungen, Bestimmungen und die sind ja gerade im Bauwesen immer umfangreicher geworden.
Ja, gut Ding will Weile haben und wir wollen das ja auch alles richtig machen, damit wir es nachher dann nachhaltig genießen können.
Das ist
für
mich auch eine Lernphase, Aber man kann das sagen, ich habe das an meiner verstorbenen Mutter auch gemerkt, wenn man älter wird, wird man eher ungeduldiger.
Oha, dann werde ich wohl ganz schlimm.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass man immer Angst hat, dass man nicht mehr genug Zeit hat, alles zu verwirklichen.
Ja. Das ist ja auch so, also Sie sind visionär. Wie ist denn so Ihre Zukunftsaussicht für den Fischereihafen und auch für Gesamt-Bremerhaven? Was wären so Ihre Wünsche oder Vorstellungen?
Das Werften, Fischerei, Häfen, selbstverständlich, das ist ja der Sinn, Name Bremerhaven, Tourismus und Wissenschaft. Das sind für mich die großen 5 Kernpunkte, die ich für Bremerhaven sehe. Und dieses Werftquartier, was wir machen wollen, im Fischereihafen, also auf dem ehemaligen Seebeck-Gelände. Und das ist eigentlich das, was mich da so besonders begeistert. Ich bin mit Schiffen angefangen.
Ja.
Und am Ende nehme ich eine Werft, ein Werftgelände, auf dem Schiffe gebaut wurden und integriere dort jetzt einen modernen Wohnungsbau. Wir werden den Helgen erhalten, wir werden die Vormontage erhalten, es werden die Baudocks erhalten, es werden die Kräne, ein großer Teil davon stehen bleiben, nicht alle, aber ein großer Teil da, wo es gut passt. Und meine Vision, die wir jetzt auch mit dem Denkmalschutz eigentlich durchhaben, ist, dass ich am Ende des Helgens, der ja 200 Meter lang ist, 30 Meter breit ist, ein großes Foyer bauen wollen. Und unter dem Helgen werden wir die Wände öffnen, die zugemauerten Wände, die Stützen bleiben natürlich klar. Mhm. Und da soll ein Museumscafé unter dem Helgen stattfinden, dass wir also praktisch diese ganze Werftgeschichte dort in diesem Foyer auch zeigen werden.
Ja, um das Flair so ein bisschen zu erhalten, um zu zeigen, wie es mal war.
Und meine Absicht ist, also unten ist dann das Foyer und auf dem Helgen können dann die Veranstaltungen stattfinden. Wir haben ja schon die schräge Ebene als Bühne.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön.
Und das jetzt also als Werftmann, der am Ende Häuser baut und hier dieses zusammenführt und vereinigt, das ist für mich also eigentlich die größte Lust bei der ganzen Sache.
Ich finde es ganz toll. Diese bisschen Nostalgie trifft einfach diese Zukunftsversion. Ich glaube, das fasst es ganz schön zusammen, dass sie da einfach eher mit dem Wissen und der Wertschätzung der Vergangenheit in die Zukunft blicken.
Ja, und wir haben auch so vor, wir haben mit dem Kinobetreiber gesprochen, der ist auf uns zugekommen, weil er sich erweitern möchte. Mhm. Die Vormontagehalle kommt auch unter Denkmalschutz und das sind zwei Hallenschiffe und ein Hallenschiff davon, da wollen wir Kinoseele reinbauen in die
sehr schick.
In die Halle, sodass die Halle voll sichtbar bleibt, wenn man reingeht.
Wow.
Das sind dann Boxen.
Ja.
Und das andere Hallenschiff wird dann eigentlich eine Kommunikationsfläche für Veranstaltungen, kann auch als Markthalle genutzt werden. Einfach variabel. So daneben dann der Helgen mit dem Museumscafé, das Hochhaus mit Gastronomie. Also das wird schon eine sehr ganz schicke Sache. Das ist ein Ort, wo Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit stattfinden wird. Wo man sagen kann, das ist adäquates Wohnen. Hier, wie schon gesagt, hier ist Schule, hier ist Freizeit, hier ist Kultur. Mhm. Und das alles also ein lebendiges Viertel.
Ja.
Also das Werftquartier wird keine Schlafstadt werden. Mhm. Ja, wir werden Bereiche haben, die ruhiger sind und wir werden Bereiche haben, die touristisch mehr entwickelt sind.
Ja.
Wenn man, ich sag mal, fußläufig an der Pier lang, ich sag mal, zum Entertainment laufen kann.
Das ist eine tolle Aufenthaltsqualität.
Besseres gibt es gar nicht.
Ne? Ja.
Und mein Traum war ja, wenn ich das noch eben sagen darf, mein Traum war immer gewesen, ich komme mit dem Schiff von See her und lande dann am Columbus Cruise Terminal. Mhm. Da steige ich aus. Aber man kommt da raus, man hat den Blick erstmal auf eine Lloyd-Werft.
Ja.
Weil viele gar nicht Werften, die alle Innerdeutschen kennen ja keine Docks und Schiffe, die an Land sind, wo man ein Schiff von unten sehen kann und Propeller, die groß sind wie Menschen.
Ja.
Ne, dann gehen sie über Europas größte Seeschleuse. Mhm. Die Kaiserschleuse ist Europas größte Seeschleuse.
Ja.
Ne, dann können sie sich überlegen, auf dem Deich, vor dem Deich, hinterm Deich, auf der Ostseite oder auf der Westseite der Hafenbecken zu gehen und können durchlaufen bis zum Schaufenster Bremerhaven.
Ja, ist ein Stück, aber der Weg lohnt sich.
Ja, und wenn man sich diese Länge vorstellt, an Museen vorbei, vom Loschenleuchtturm, die Schleuse am Neuen Hafen, Zoo am Meer, ein Schifffahrtsmuseum, Auswandererhaus, Klimahaus, alles auf dieser Meile, das sind ja mehrere Meilen, wenn man das sehen will. Und da muss man sich mal vorstellen, wo hat man das in der Welt? Mhm. Ohne dass man auf dem gleichen Weg wieder zurückgeht.
Ja.
Sondern Sie haben hier die Möglichkeit, wie schon gesagt, am Deich, vorm Deich, hinterm Deich, an den Hafenbecken, Ostseite, Westseite. Ja. Überall können Sie flanieren, überall haben Sie neue Attraktionen. Und das müssen wir nach draußen bringen.
Ja, und eine ganz tolle Verbindung ja auch für Bremerhaven zwischen den Hafenwelten und dem Schaufenster Fischereihafen. Das sorgt ja doch wieder für Belebung dieses Zwischenstückes.
Ja, wenn man von oben guckt, ist ja der Schaufenster und das Seefischkochstudio eigentlich unmittelbarer Nachbar zur Seebergwerft.
Ja.
Man geht eigentlich nur über diesen Parkplatz, der später keiner mehr sein wird, über die Straße und ist dann in dem geöffneten Entree der Seebergwerft. Heute ist die Seebergwerft ja durch eine Mauer abgeteilt, weil damals war es ja nicht erlaubt, dass jeder auf eine Werft geht, wo ja auch Gefahrengüter umgeschlagen werden. Aber das öffnet sich ja alles. Das ist also, es wird eine ganz besondere Stadt. Wir haben das visuell eigentlich alle schon fertig.
Ja? Die Vision steht.
Also auch bebildert.
Ne? Ja. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die stelle ich all meinen Gästen in dieser Reihe. Herr Petram, wie essen Sie Fisch am liebsten? Welches ist Ihr Lieblingsfisch, Ihr Fischgericht, was Sie gerne mögen?
Ja, also ich war ja ein begeisterter Restaurantbesucher vom Restaurant Lerke,
ja.
Aber eigentlich viel Fisch gegessen habe während meiner Blaumann-Zeit. Ich habe ja früher auch den Blaumann angehabt, ja. Ich war ja auf den Schiffen selber tätig. Waren wir im Kap Horn, diese Baracke, die am Lunedeich dort ist. Und dort gab es damals immer den Rotbarsch, sehr besonders. Es gab dort den Limandis auch immer sehr besonders. Dann bei Lerke habe ich gerne Schellfisch gegessen in Senfsoße.
Ja, sehr lecker.
Und heute, ja, eigentlich das, was angeboten wird, ob es ein Skrei ist, also der Winterheilbutt, also Heilbutt, Dorsch, Kabeljau, eigentlich allen weißen Fisch.
Und in allen Variationen.
Ja, am liebsten natürlich gebraten, auf der Haut gebraten.
Ganz klassisch.
Und ich mag ihn auch gerne, ob es eine Seezunge ist oder auch die Scholle, immer im Stück.
Mhm.
Es ist einfach die Lust des Sezieren. Also man isst langsamer,
ja.
Man sieht den Fisch in seiner Ganzheit. Und wenn man das gezeigt bekommt, wie man einen Fisch isst, das heißt auch zerlegt, hat man auch keine Gräten. Man isst langsamer dadurch. Und der Fisch, wenn er im Ganzen gebraten wird, ist er auch saftiger.
Mhm. Ich finde auch gerade durch diesen Prozess, das selber auf dem Teller dann auseinandernehmen, man wertschätzt das Produkt ein bisschen mehr. Man verbringt mehr Zeit mit dem Essen, man genießt es mehr.
Richtig.
Ja, das kann ich sehr
dazu
gut verstehen.
Dazu der richtige Weißwein.
Genau.
Nicht zu vergessen.
Nein, der Fisch soll ja nicht alleine bleiben. Ja, vielen Dank, Herr Petram. Ich fand es sehr, sehr spannend, was Sie berichtet haben. Und ich freue mich auf weitere Visionen von Ihnen, die die Stadt Bremerhaven ein bisschen nach vorne bringen.
Ja, gerne, Frau Eck.